dass wir nicht wenige, sondern viele sind. Ich sage es gleich jetzt, am Ausgang gibt es noch Einladezettel, nehmt die gerne mit und gebt sie noch weiter. Wir haben noch Platz und können notfalls auch noch öffnen. Ich lade euch ein, dass wir zum Beginn unserer Bibelabende mit einem Lied beginnen, wohl denen, die da wandeln, 295. Lasst uns beten zum Beginn, und wem es möglich ist, der möge sich erheben. Himmlischer Vater, danke für dein kostbares Wort und dass wir jetzt in der Passionszeit diese Abende haben können, um auf dein Wort zu hören. Lass dein Wort in unserer Mitte wirkkräftig sein, dass es uns anspricht, unsere Herzen trifft, dass es uns ermutigt und wo nötig auch korrigiert. Und wir durch dein Wort ganz neu ausgerichtet werden auf dich hin. Segne unseren Bruder Andreas Schäfer für diesen Dienst in unserer Mitte und lass Gutes aus diesen Abenden erwachsen zu deiner Ehre. Wir loben und preisen dich, du lieber guter Herr. Amen. Bitte nehmt Platz. Wir halten diese Abende ganz schlicht, was das Drumherum angeht. Aber jetzt zum Beginn wollte ich doch dem Andreas die Gelegenheit geben, noch sich ein bisschen vorzustellen, dass die, die ihn gar nicht kennen, ein wenig ein Bild von ihm bekommen. Bitte, Andreas. Viele wissen nicht, dass wir als Studenten damals in Tübingen im Albrecht-Bengel-Haus das Zimmer nebeneinander hatten.
Lange sehr.
Wir waren da so als Zweiergespann unterwegs. Wir waren beide verliebt. in Jesus und wollten uns auf den Dienst in seinem Reich vorbereiten und sind noch verliebt heute. Das ist das, was unser Leben bis hierher reich gemacht hat. Du hast ganz verschiedene Dienste schon getan und wurdest dann auf die La Höhe geführt und bist dort jetzt Leiter oder nennen die dich Direktor? Leiter. Langensteinbacher Höhe Konferenzstätte. Erzähl uns doch mal, was ihr dort alles macht, was dich so Tag um Tag beschäftigt und welche Angebote ihr habt.
Mache ich gerne. Also die Langensteinbacher Höhe ist ein überkonfessionelles Gästehaus, so heißt es. Vor 65 Jahren haben Christen aus Freikirchen und Landeskirche dieses Haus gegründet. Es ist nicht im Flachland, es ist außerhalb des Rheinebene, der ersten Stufe zum Schwarzwald, nicht so hoch wie hier, keine Sorge. Und dieses Haus bietet jetzt seit 66 Jahren Veranstaltungen, ein Haus, 365 Tage im Jahr. Es gibt immer Tagungen, Seminare, Bibelkonferenzen, Angebote für Kinder, für Jugendliche. Es sind so rund 130 Tagungen, die im Jahr da stattfinden, für die ich mitverantwortlich bin, bei denen ich auch selber zu sprechen habe. Und dann ist vor 20 Jahren noch etwas Besonderes geschehen, nämlich dass sich um dieses Haus herum eine Gemeinde gebildet hat. Und so gehörte seit 21 Jahren eine La Höhe-Gemeinde mit dazu. Und meine Aufgabe ist, zum einen in der La Höhe-Gemeinde tätig zu sein, ganz normal pastorale Tätigkeiten, und auf der anderen Seite in diesem Haus zu arbeiten. Das bestimmt uns. Bis gestern hatte ich einen Bibelkurs zum Thema Kleidergeschichten in der Bibel. Es gibt so schöne Kleidergeschichten in der Bibel und da sind dann ja so vielleicht so 50, 60 Leute waren da zusammen, um dann miteinander ein paar Tage geistliche Inspiration zu bekommen, die Bibel zu lesen. Ein Haus, was ein klassischer Dienstleister ist für Gemeinde. So würde ich es einmal beschreiben.
Infomaterial liegt nachher draußen, könnt ihr gerne mitnehmen, was dann für Konferenzen angeboten werden. Als ich damals nach Tübingen ging, kam ich von dem Dorf auf den Fildern in die Stadt nach Tübingen. Der Andreas kam von Wuppertal in das Dorf nach Tübingen. So hat er das immer empfunden und ausgedrückt. Du gingst dann später wieder zurück in die Stadt. Du warst in Hamburg und wurdest von dort dann berufen auf die La Höhe und bist jetzt doch schon gut 20 Jahre im heißen Süden, im Schwabenland, wieder in einem Dorf, oder? Baden, ja. Heißen Süden. Ja, sind ja keine Badenser hier, oder? Um das vereinnahmt haben. Wie geht's denn dir hier im Süden und deiner Familie? Wer gehört denn zu dieser Familie? Und wie lebt sich's für dich hier unten im Süden?
Ich sage immer gerne, es lebt sich gut im Süden. Es gibt nur einen Fehler, es fehlt das Meer. Aber ansonsten halten wir das gut aus und dann packen wir immer im Sommer den Koffer und fahren, gehen Norden und schauen mal, dass die Nordsee noch da ist. Wir leben sehr, sehr gerne auf der badischen Seite. Da knapp hinter der La Höhe beginnt die württembergische Seite. Das ist nicht mehr weit, Pforzheim, und dann geht das schon rüber. Aber offiziell gehört das zur badischen Seite. Aber ich bin ja da nicht so kleinkariert. Ich bin ja sowieso Fremder. Ich bin verheiratet. Ich habe gerade zum Jürgen gesagt, wir hatten gestern unseren 37. Hochzeitstag da gefeiert. Wir haben vier Kinder, von denen drei verheiratet sind. Und dadurch haben wir jetzt auch Enkelkinder. Das ist ein sehr schöner Status, der Status des Opas, und freuen uns an unseren vier Enkelkindern, mit denen wir da unterschiedlich dicht, je nachdem, wo die halt wohnen, zusammen sind. Aber wir haben als Familie in diesem Vierteljahrhundert es auch sehr dankbar genossen, dass wir unsere Kinder in diesem geistlichen Umfeld aufwachsen konnten. Davon haben die sehr, sehr profitiert. Und deswegen hat La Höhe für die auch einen guten Geschmack, auch für ihr geistliches Leben, wofür wir als Eltern sehr dankbar sind.
Du hast uns das erzählt, was deine Aufgabe in der La Höhe ist. Und bei all den vielen Konferenzen bleibt da vermutlich nicht mehr allzu viel Zeit für Privates. Und doch interessiert mich, falls es da mal Zeit gibt, wie fühlst du denn diese Zeit? Gibt es bei dir irgendetwas, wo du sagst, da entspanne ich, da erhole ich mich? Das ist sowas wie ein Hobby.
Also natürlich gibt es Zeit. Ich habe zu meinem 60. Geburtstag, der jetzt gerade mal 2 Jahre zurückliegt, mir ein E-Bike geleistet, weil es ja eben nicht in der Ebene ist. Und das genießen meine Frau und ich zum Beispiel sehr. Jetzt, wenn die Saison wieder anfängt, das ist einfach traumhaft schön. Das ist eine schöne Ecke, wo wir da leben. Und dann abends noch kurz gucken, hat man noch 1-2 Stunden und eine kleine Runde machen. Das machen wir sehr gerne. Dann bin ich ein Leser. Ich lese gerne. Ein guter Krimi ist immer hilfreich. Rauskommen aus den Welten, ganz woanders eintauchen. Bin da sehr großzügig, wo der stattfindet. Hauptsache, er ist gut, nicht ganz so gruselig. Also so ein Psychozeug brauche ich nicht, aber so ein guter Krimi. Und ja, ich bin auch ein Fan von ab und zu mal so eine Stream-Serie. Das lieben wir auch. Also dann eher die juristischen Sachen, das mögen wir auch. Da können wir, also meine Frau und ich, super gut entspannen.
Also hier gibt es viele, die entspannen bei Fußball. Und heute Abend spielt Stuttgart ab 8:45. Nur so ein kleiner Tipp.
Schaffen wir.
Auf der Langensteinbacher Höhe, da gibt es die sogenannten prophetischen Wochen. Nicht in dem Sinn, dass ihr Ansagen macht für die Zukunft, sondern eher in dem Sinn, dass ihr die Prophetenbücher lest und auslegt und was da drin steht für unsere Zeit. Von daher ist es nicht überraschend gewesen, dass du uns Vorschläge gemacht hast für diese Bibeltage und da ein Prophetenbuch ein Thema war, für das wir uns dann entschieden haben. Von Daniel lernen für die Nachfolge heute und für heute Abend, wenn die Lebenserfahrung sich komplett verändert, Daniel 1. Wir sind gespannt, Andreas.
Von den 66 Büchern, die wir das Vorrecht haben, in unserer Bibel zu haben, ist natürlich Daniel ein ganz besonderes. Das, denke ich, ist den weitaus meisten von Ihnen sicherlich bekannt. Unterschiedlich stark mag die Kenntnis sein, was den Propheten Daniel betrifft. Heute Abend haben wir 2 Aufgaben. Die erste Aufgabe ist, sie ein ganz, ganz klein bisschen mit hineinzunehmen in dieses Buch Daniel. Und die zweite Aufgabe ist, dieses erste Kapitel ein klein wenig für uns fruchtbar zu machen. Und das rechtzeitig, bis das Spiel dann startet. Also, wir beginnen und lesen erst einmal ein Stück Daniel. Ich lese ihn klassisch aus der Luther-Übersetzung. Ich bin noch in der 84er hängen geblieben, aber mehr einfach aus Gewohnheit, nicht aus irgendwelchen prinzipiellen Erwägungen, nur wenn Sie mitlesen oder das später verfolgen. Und dort heißt es in Daniel 1, im 3. Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und ein Teil der Geräte aus dem Haus Gottes. Die ließ er ins Land Shinar bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er solle einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft. Junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königs Hof zu dienen, und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank, so sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Unter ihnen waren aus Juda Daniel, Hanania, Mischael und Asaja. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar und Hanania Sadrach und Mischael Meschach und Asaja Abednego. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Der sprach zu ihm: Ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Wenn er merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist als das der anderen jungen Leute eures Alters, so brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Mischael und Asaja gesetzt hatte: Versuch's doch mit deinen Knechten 10 Tage und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, zeigen, und danach magst du mit deinen Knechten tun nach dem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen 10 Tage. Und nach 10 Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Da tat der Aufseher die Speise und den Trank, die für sie bestimmt waren, weg und gab ihnen Gemüse. Und diesen 4 jungen Leuten gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Und als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihn gebracht werden sollten, brachten sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen, und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Mischael und Asaja gleich war. Und sie wurden des Königs Diener. Der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Und Daniel blieb im Dienst bis ins 1. Jahr des Königs Kyros. Was ist so faszinierend an Daniel? So faszinierend an Daniel ist zum einen, wenn wir ganz schnell ins Neue Testament springen, dass Daniel im Neuen Testament überraschend oft zitiert wird. Das sind tatsächlich über 100 unmittelbare Zitate unseres Propheten Daniel im Neuen Testament. Jesus Christus zitiert nächst den Psalmen kein Buch so intensiv wie den Propheten Daniel. Das heißt, im Neuen Testament wird dieses alttestamentliche Buch intensiv aufgenommen. Und wir alle miteinander haben eine der Hauptbezeichnungen für Jesus aus dem Alten Testament, nämlich die Rede von Jesus als dem Menschensohn. Die stammt aus dem Propheten Daniel. Daniel ist ein Buch, das uns in einer ganz besonderen Weise eine Zweiteilung gibt. Eine erste Seite von Daniel, wo eher im Schwerpunkt Daniel Berichte uns weitergegeben werden, wie der hier, den wir hier haben. Zu diesen Daniel-Berichten gehören auch ganz Bekannte, die ganz stark in unserem christlichen Repertoire drin sind. Denken wir an Daniel in der Löwengrube. Natürlich, selbstverständlich, am Samstagabend haben wir dann diesen Text hier geplant. Aber es sind eben nicht nur diese Berichte, die wir bei Daniel haben, sondern Daniel hat in seinem Buch auch eine zweite Seite, das besonders ab Kapitel 7 bis zum Ende des Buches dann deutlich wird, nämlich diese prophetischen Texte. Und diesen prophetischen Texten, die Gott ihm geschenkt und gegeben hat, geht es ganz stark auch um die Zukunft. Aus der Perspektive des Daniel, weit noch über unsere heutige Zeit hinaus, das heißt, rund 2,5 Jahrtausende hat Gott ein Panorama diesem Daniel geschenkt. Und diese Besonderheit bei Daniel, die macht es natürlich. Und wenn wir in diesen Tagen zusammen sind, um ein bisschen Daniel zu lesen, dann natürlich so, dass sie so viel Lust kriegen, dass sie sagen, jetzt lese ich den Rest auch noch und versuche all das auch noch zu studieren, was wir jetzt in diesen Bibelabenden nicht schaffen. Denn Daniel zu lesen, Daniel zu studieren, das lohnt auf jeden Fall. Daniel ist dieser Prophet, der natürlich in ganz besonderer Weise ein Modell für uns darstellt, wie man als gläubiger Mensch, neutestamentlich als Christ, tatsächlich seinen Weg gehen und finden kann, obwohl die Umstände, in denen Daniel leben musste, gar nicht positiv und gar nicht gut waren. Wie kann ich in einem gegen den Glauben eingestellten gesellschaftlichen Umfeld trotzdem meinen Weg gehen, der ich an Gott glaube und gerne an Gott festhalten will? Da hilft uns Daniel enorm. Und deswegen haben wir es ja auch so überschrieben, von diesem alten Daniel für unsere Nachfolge heute lernen. Das ist ja sowieso das Grundprinzip der Bibel. Das Grundprinzip der Bibel ist ja, dass wir aus den Worten des Alten Testamentes einen Schatz empfangen für die Nachfolge von uns heute. Der Apostel Paulus hat uns das intensiv gelehrt im Römerbrief im 15. Kapitel oder auch im 1. Korintherbrief im 10. Kapitel, wenn er sagt, was im Alten Testament geschrieben ist, das ist für uns geschrieben. Das muss man sich und darf man sich immer wieder bewusst machen, dass das Alte Testament und unser Zugang als Christen zum Alten Testament ganz bewusst von Gott gewollt ist. Unser Gott und Vater will, dass wir den Schatz des Alten Testamentes heben für unseren neutestamentlich geprägten Glauben, unsere Nachfolge heute. Und deswegen lesen wir Daniel nicht nur interessehalber, nach dem Motto, interessant, wie Gott damals mit seinem Volk unterwegs war. Wir lesen Daniel nicht nur im Sinn von, er ist eben einer der, der auf Jesus Christus hingewiesen hat, sondern wir lesen Daniel auch in dem Sinn, dass wir sagen, mein Gott, aus Daniel darf ich lernen, begreifen, erfassen, wie du mir heute helfen willst, meinen Glauben, meine Nachfolge, meine Gemeinschaft mit dir zu leben. Der Heilige Geist, der eigentliche Autor der Bibel, ist dieser geniale Brückenbauer, dass Texte, die 2500 Jahre alt sind, durch den Heiligen Geist hineintransportiert werden und wir heute Daniel lesen und sagen, vielen Dank, mein Gott, für das, was du mir durch diesen Propheten in mein Leben hineingibst. Und wenn das an der einen oder anderen Stelle in diesen Abenden gelingt und geschieht, dann danken wir unserem Gott dafür. Das ist der Sinn, wenn wir miteinander auch alttestamentliche Texte ganz bewusst lesen. Jetzt will ich Sie nicht langweilen mit einer langen zeitgeschichtlichen Einsortierung des Daniel. Ich gehe einmal davon aus, dass Sie topfit sind. Zum Zweiten, dass Sie das auch selber nachlesen können. Ich will Ihnen nur ganz, ganz kurz sagen, dass wir natürlich mit diesem Propheten Daniel in einer ganz schwierigen Phase der Geschichte Israels angekommen sind. In Israel war es inzwischen so, dass das Nordreich vernichtet war durch die Assyrer. Es gab kein Nordreich mehr. Der 10-Stämme-Verbund war aufgelöst. Und das kleine Südreich Juda mit Jerusalem als Hauptstadt und eben noch dem Tempel in der Mitte, das konnte gerade noch mit Ach und Krach überleben. Eingekeilt auf der einen Seite im Süden von der Regionalmacht Ägypten, aber auf der anderen Seite von dem riesengroßen, übermächtigen, starken Babylonien. Das war die Weltmacht damals. Und der Mann, der alles bestimmte, der Mann, das war Nebukadnezar. Und man übersuchte zu überleben und man wusste von vornherein, eigentlich geht's nicht mehr. Hinter diesem riesigen babylonischen Reich, das kleine Juda und das bisschen schwache Ägypten, wie soll das funktionieren? Und tatsächlich, es kam, wie es kommen musste. Im Jahr 605 vor Christus standen zum ersten Mal die babylonischen Truppen vor Jerusalem. Nein, sie haben dieses kleine Juda noch leben lassen, als eine Art Vasallenstaat. Aber sie haben etwas Brutales getan. Sie haben nicht zum einen Juda gedemütigt. Dadurch gedemütigt, dass, wie wir gelesen haben, Nebukadnezar aus dem Tempel heraus und aus der Schatzkammer die heiligen Geräte, die Kultgeräte mitgenommen hat. Das war natürlich eine pure Demütigung. Euer Gott ist so schwach, dass er nicht verhindern kann, dass ich, der große Nebukadnezar, mal eben in den Tempel reinmarschiere und das mitnehme, was ich meine, was ich will. Und die zweite Demütigung war, dass er eine Elite abgeschöpft hat, die junge Generation mitgenommen hat. Die konnten sich nicht wehren und so landete, so haben wir es gelesen, unter anderem eben dieser Daniel in Babylon in einer Ausländerakademie mit einer dreijährigen Spezialausbildung, wo man am Ende diesen Mann einsetzen sollte, irgendwo im Großbabylonischen Reich. Vollkommen verrückt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen welche Kinder in welchem Alter oder Enkelkinder in welchem Alter hat. Wir schätzen, dass der Daniel um diese Zeit etwa 15 Jahre alt war. Und da wurde der plötzlich rausgerissen. Und in unserem Bibeltext hören wir, dass er am Ende noch blieb im Dienst bis in das erste Jahr des Königs Kyros. Und der König Kyros, der gehört schon zur nächsten großen Welle. Der gehört schon in das Perserreich hinein. Und jetzt entdecken wir, dass wir tatsächlich von Daniel eine zweite Zeitangabe haben. Wenn er mit 15 ins Babylonische Reich entführt wurde, entdecken wir im ersten Jahr mit Kyros ihn ungefähr als einen 85-jährigen Mann. Das heißt, wir erleben einen großen Bogen. Wir haben den Teenager Daniel, wir haben den Erwachsenen, wir haben den Senior Daniel. Der Mann nimmt uns mit in die Jahrzehnte seines Lebens, das er mit und für Gott gelebt hat. Im Wandel der Zeiten in unwahrscheinlicher Weise. Und da ist er für uns natürlich ein ganz großes Glaubensvorbild. In der Zeit, nach Babylon zu kommen, bedeutet in die Metropole zu kommen. Bedeutet ins Zentrum der Macht zu kommen. Und wir wissen natürlich nicht, was unseren Daniel dabei bewegt hat. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass er nun herausgerissen wurde aus allem Normal. Ich habe mir immer wieder vorgestellt, was in meinem Herzen abgelaufen wäre, wenn eines meiner Kinder mit 15 Jahren aus meinem geschützten Raum, den ich für sie vorbereitet habe, herausgerissen worden wäre und irgendwo in einer fremden Weltmacht dann eben weiterleben müsste. Welche Angst hätte ich, ganz grundsätzlich, aber welche Angst hätte ich vor allem auch um ihr geistliches Leben? Was passiert jetzt mit meinen Kindern, wenn ich nicht mehr da bin, wenn ich nicht mehr aufpasse, wenn ich nicht mehr mich um sie kümmere? Wie geht das, wenn der junge Daniel nicht mehr zum Tempelgottesdienst gehen kann, wenn er nicht mehr eingebettet ist in die normalen Rituale und Abläufe des Volkes Israel? Der Schabbat eben nicht mehr so läuft, wie es bisher läuft. Niemand ihn einlädt, zu den Wallfahrtsfesten zu kommen. Das alles ist nicht mehr da. Er ist vollkommen woanders. Er wird tatsächlich brutal herausgerissen. Nun könnte man sagen, gut, vielleicht hat es ihn auch gejuckt. Nachdem man eben weiß, man ist jetzt in der Metropole der Macht angekommen, vielleicht war es auch ein bisschen Glitzer. Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen ist, dass diese Macht versuchte, alles, was in irgendeiner Art und Weise ihn mit seiner Heimat verband, möglichst zu verhindern. Und dazu zählte unter anderem, dass sie ihm andere Namen gegeben haben. Wir wissen, Name ist etwas ganz Wesentliches für uns. Das verbindet uns mit unseren Vorfahren, unserer Familie, unserer Kultur, unserer Heimat, mit allem. Und in großer Autorität wird diese Biografie einfach weggeschoben und neue Namen werden gesetzt. Neue Namen, neue Programme. Und jetzt entdecken wir tatsächlich das, was uns an diesem ersten Kapitel so bewusst deutlich wird, dass der Daniel in einer komplett fremden Welt ankommt. Einer komplett fremden Welt. Die hat er sich nicht gesucht, die wollte er wahrscheinlich auch gar nicht haben, aber es gab kein Zurück. Und dieses Fremdsein dieser Welt, das ist natürlich unser erster großer Gedankengang an diesem Abend. Dass Menschen, die an Jesus Christus glauben, tatsächlich das mitkriegen, dass diese Welt, in der sie unterwegs sind, an vielen Stellen fremd ist für jemanden, der an Gott glaubt. Oder, sagen wir es in unserem Kulturkreis, einem immer fremder wird. Das ist etwas, was wir miteinander in den letzten Jahren, Jahrzehnten zunehmend empfinden. Dass die Welt um uns herum, dass die gesellschaftlichen Systeme, dass die Gedankengänge, dass die Stellung des christlichen Glaubens auch in unserem Land auf dem Rückzug ist. Es wird weniger. Man hat diese Gewohnheit nicht mehr. Man merkt, dass die Rollen sich ändern. Und das ist etwas, was uns Daniel hier deutlich macht. Keiner von uns sucht das freiwillig. Keiner von uns will, dass es fremd wird. Keiner von uns will, dass natürlich in irgendeiner Art und Weise man sich nicht mehr wohlfühlt. Und doch, es geschieht um uns herum. Und da ist ziemlich egal, ob man hier oben lebt oder in Karlsruhe oder sonst wo in Deutschland lebt. Das mag noch lokale Unterschiede geben, aber die Gesamtstimmung, die hat sich geändert. Wir sind geistlich und geistig an vielen Stellen in unserem eigenen Land ein bisschen fremd geworden. Der christliche Glaube, das christliche Denken, die christliche Ethik, sie ist nicht mehr in dieser Weise selbstverständlich, wie sie über Jahrhunderte war. Wollen wir das? Nein. Müssen wir damit leben? Ja. Und jetzt gibt es natürlich in diesem Wahrnehmen dieser Welt, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten zu reagieren. Ich kenne sie ja jetzt bis auf den Jürgen so gut wie gar nicht. Von daher kann ich in manche Pfütze reintreten, ohne dass sie sich persönlich berührt fühlen müssen. Also man kann ja verschieden reagieren, wenn man merkt, dass das Ganze einem nicht mehr gefällt, dass das nicht so richtig stimmig ist. Man kann einmal reagieren, indem man sich anpasst. Das ist der eine Gedankengang und der findet statt. Man nennt das Fachausdruck, ich assimiliere mich, ich passe mich an. Ich versuche also, mein Fremdheitsgefühl dadurch wegzukriegen, indem ich das, was ich merke, was nicht mehr stimmt, was ich glaube, denke, lebe, handle als Christ, dadurch ein bisschen zu glätten, indem ich das nach hinten schiebe. Die Kanten, das Schwierige, das Ausgrenzende und ich betone das Gemeinsame und das, was nicht so ist. Ich versuche also, mich ein bisschen glatter zu machen, als ich bin. Und wir merken, das ist eine Möglichkeit, mit dem Fremdheitsgefühl umzugehen. Und gleichzeitig merken wir, der sich assimiliert, der verliert auf die Dauer ganz viel von dem, was zum Kern des christlichen Glaubens dazugehört. Es ist eine ganz wichtige Aufgabe, gerade in der Zeit des Fremdheitsgefühls aufzupassen, dass man nicht in diesen einen Weg reinrutscht. Ich passe mich immer mehr an. Das Bild vom Chamäleon steht dann vor uns. Ich bin immer so, wie gerade mein Umfeld es ist. Sind die grün? Bin ich auch grün? Das war jetzt nicht politisch gemeint. Das habe ich gerade gemerkt. Wenn die rot sind, dann bin ich auch rot. Wie auch immer, ich passe mich an. Die andere Möglichkeit ist, und die ist auch immer unter uns Christen gegeben, wenn ich merke, das Ganze ist so fremd, dann rutsche ich in die andere Richtung. Ich isoliere mich. Ich ziehe mich also zurück. Ich gehe in meine kleine Insel, wo alles noch gut ist. Ich lasse draußen alles laufen, wie es läuft. Sollen die mich doch in Ruhe lassen? Ich gehe in meinen Weg. Und jetzt merken wir, auch das ist nicht das, was Gott von uns will. Jesus Christus hat uns in der Bergpredigt gesagt, gleich am Eingang im Matthäus-Evangelium 5. Kapitel, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und ich kann mich nicht isolieren, ich verliere meine Aufgabe, meinen Dienst, wenn wir uns zurückziehen. Nein, das kann nicht die Reaktion sein, wenn alles fremd wird, sondern man muss es verstehen. Man muss es verstehen. Und das Verstehen bedeutet, bei Daniel war es ganz einfach. Der wurde da rausgerissen und da reingesetzt und musste jetzt mit der Fremdheit klarkommen. Bei uns ist es so schleichend. Und doch müssen wir es verstehen, wir leben in einer fremden, geistig fremden Welt. Wenn Sie wissen wollen, wie das in Daniel 1, der Autor des Daniel-Buches, also wahrscheinlich Daniel selber, zum Ausdruck bringt, dann entdecken Sie gleich in Vers 2 eine ganz eigenartige Formulierung. Da heißt es nämlich, der Herr gab in die Hand Nebukadnezar, den König von Juda, ein Teil der Geräte aus dem Haus Gottes. Die ließ Nebukadnezar ins Land Shinar bringen. Komisches Wort. Shinar. Shinar ist ein Ausdruck, ganz alter Ausdruck für Babylon. Und natürlich haben sich alle Ausleger gefragt, warum sagt denn Daniel nicht gleich hier? Und er brachte sie nach Babylon. Hätte jeder sofort verstanden. Warum benutzt Daniel so einen altertümlichen Ausdruck für ein modernes Reich, für eine große Weltmacht? Weil es in der Kultur Israels eine Berichterstattung aus dem Land Shinar gibt, die Sie alle kennen. Nämlich in 1. Mose 11 wurde ein Turm gebaut. Der Turmbau zu Babel im Lande Shinear. Das heißt, der Autor will deutlich machen, dieses damals so moderne Babel, das hat den Geist von diesem alten Turmbau zu Babel. Da ist dieser alte, gegen Gott gerichtete Geist, der ist da bestimmt. Und wenn du nach Shinear kommst, in Anführungszeichen, dann kommst du nicht nur eine ganz moderne Metropole, eine Weltmacht, dann kommst du in diesen geistigen Raum. Das gehört zur Aufklärung für Jesus, Leute. Es gehört dazu, dass wir nicht in der Naivität hängen bleiben, dass tatsächlich wir uns das bewusst machen, wir sind Fremde. Wir sind Fremde. Wir müssen jetzt gar nicht anfangen zu weinen oder im Selbstmitleid wegzudriften, sondern wir entdecken, das hat uns die Bibel, das hat uns das Neue Testament schon die ganze Zeit gesagt. Darf ich Sie erinnern an Jesus? Jesus hat gesagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Ach so, das ist ja nicht lustig. Das macht ja keinen Spaß. Das ist keine nette Rolle. Was hat Jesus gesagt? Ihr seid eine kleine Herde. Okay. Was hat er gesagt? Wenn sie mich abgelehnt haben, dann werden sie euch auch ablehnen. Und plötzlich entdecken wir, und das kann man jetzt weitermachen, durch die ganze neutestamentliche Lehre hindurch, wir waren vielleicht ein bisschen verwöhnt und haben vor allem anderen Geschwistern weltweit betend versucht, Schutz zu geben, die das ganz anders erlebt haben. Und jetzt spüren wir so ein ganz klein wenig, dass das uns jetzt auch wieder verstärkt betrifft. Und das ist wichtig, dass man das begreift und es bejaht, nicht gut findet, aber bejaht, weil es der Weg Gottes für seine Gemeinde ist. Der erste Petrusbrief ist dafür ein Glanzstück. Wenn Sie mehr dazu lesen wollen, dann lesen Sie den ersten Petrusbrief. Denn Petrus beschreibt im ersten Petrusbrief die Christen als, jetzt nutze ich einen modernen Ausdruck, als Personen mit Migrationsstatus. Er sagt, ihr seid keine Vollbürger. Der Vollbürger hat alle Rechte. Ihr seid Personen im Migrationsstatus. Ihr seid geduldet. Und dieses Gefühl, das gehört mit zur Jesus-Erfahrung dazu. Ich habe einen Satz gefunden, den fand ich hilfreich, einfach mal hilfreich, weil er einem so ein bisschen die Klarheit über das, was bei Daniel passiert ist und über das, was bei uns passiert. Da sagt einer, der Christ ist Dissident aus Prinzip. Ich habe nachgeguckt, damit Sie es wissen, was ein Dissident ist. Das ist einer, der außerhalb der Gemeinschaft steht und der nicht die Mehrheitsmeinung vertritt. Okay, also ein Christ. Also einer, der außerhalb der Mehrheitsgemeinschaft steht und auch nicht die Mehrheitsmeinung vertritt. Aber ich bin nicht Dissident ab und zu und oh, zufällig, sondern ich bin es grundsätzlich. Und es ist viel besser, das klar zu sehen, das klar zu bejahen, das klar zu erkennen. Das ist unsere Berufung, das gehört zum christlichen Glauben dazu. Das wollen wir wieder lernen, das wollen wir bejahen. Tatsächlich, wir befinden uns in einer fremden Welt. Das ist ein Stück die Berufung der Jesus-Leute. Das eine, was aus Daniel 1 unmittelbar in unsere Welt heute hineinspricht. Und wenn wir das geschluckt haben, dann kommen wir gleich zur zweiten Erkenntnis an diesem Abend, nämlich, dass wir jetzt in dieser Erkenntnis sagen, ja, bin ich denn jetzt hilflos? Bin ich jetzt hilflos? Habe ich jetzt im Grunde genommen die B-Karte gezogen? Habe ich jetzt gar keine Chance mehr? Werde ich jetzt mit meinem kleinen Dissidentenstatus untergehen? Und jetzt kommen wir zum Propheten Daniel. Daniel macht uns das nämlich vor. Daniel zeigt uns das nämlich, dass er jetzt sagt, jetzt muss ich mich nicht verkrümeln. Ich brauche mich nicht verstecken. Ich werde mich nicht assimilieren, anpassen. Ich werde mich auch nicht isolieren, sondern ich bin Salz der Erde Licht der Welt. Und jetzt ist dieser Teenie in dieser Ausländerakademie. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, das mit einem kleinen Aber beginnt. Sie wissen, Bibellesen ist so eine Sache. Das muss man trainieren. Und wenn Aber kommt, immer aufpassen. Abers sind immer wichtig. Und es ist hier so, dass es in Vers 8 heißt, aber Daniel. Was macht Daniel? Daniel macht was anderes. Daniel macht nicht einfach mit. Daniel lässt sich nicht in den großen Eintopf reinrühren. Daniel sagt, aber. Daniel positioniert sich anders. Daniel hat Profil. Und das lieben wir an diesem Mann. Das lieben wir an diesem Mann. Ja, wir würden gerne ein bisschen mehr vom Profil des Daniel bei uns haben, das wissen wir alle. Und da können wir uns manche Scheibe von abschneiden. Aber erst einmal, der Grundgedanke, der macht Mut. Der Grundgedanke heißt, ich darf da mein Aber setzen. Mein kleines, unbedeutendes, gar nicht dramatisches Aber, wo etwas zum Ausdruck kommt, dass wir miteinander tatsächlich auf einem anderen Kurs, auf einer anderen Linie sind. Ich dachte, wenn ich jetzt hier schon mit Ihrem Pfarrer, meinem Studienfreund und Kollegen da zusammen bin, erzähle ich Ihnen eine ganz alte Geschichte. Ganz alt. Wir eben im Bengelhaus und im Bengelhaus, da gab es immer wieder auch Studenten, unter anderem aus Nordamerika, und die waren dann für ein paar Monate, ein Semester da, wurden mitstudiert und natürlich auch offiziell verabschiedet. Und zum offiziellen Verabschieden von einem dieser aus Amerika stammenden Studenten hat das ganze Stockwerk, wir uns ihn eingeladen, dass wir abends mit ihm zusammen essen gehen. Ich weiß sogar noch wo. Stübinger Jockele. Und da saßen wir 10, 12 Theologiestudenten, alles fromme Leutchen, aber eben in unserer Weise, wie wir da so lebten. Und unsere amerikanischer Freunde, die sind ja ein bisschen anders gestrickt, was die offensive Art ihres christlichen Glaubens betrifft. Der war ja auch mit dabei und der sprach recht gut Deutsch. Und dann hat er in diesem voll besetzten Restaurant an diesem Abend ans Glas geklopft. Das ganze Restaurant wurde still. Und er stand da und sagte in diesen Raum hinein, wir sind hier übrigens Christen, wir wollen gern zu Tisch beten. Da zeigt er auf mich und sagt, Andreas, betest du mit uns? Sie können sich vorstellen, meine Begeisterung hielt sich in Grenzen. Ich fand mich schon immer unglaublich offensiv, dass ich in der Mensa die Hände gefaltet habe zum Tischgebet. Und jetzt sagt der Typ, wir sollen da miteinander beten. Natürlich haben die alle gehorsam geschwiegen. Und ich habe zum ersten und einzigen Mal in einem württembergischen Restaurant für alle, die wollten und nicht wollten, ein Tischgebet gesprochen. Aber wissen Sie, was ich meine? Das war ja nichts Weltbewegendes. Aber es war eine Positionierung. Es war eine Positionierung. Und wir merken das doch hier. Daniel ist doch kein Vegetarier-Fan, darum geht's doch gar nicht, das wissen wir. Er sagt nur, ich kann euer Götzenopferfleisch, das kann ich nicht essen. Das widerspricht dem ersten Gebot. Ich verunreinige mich kultisch, das geht nicht. Er setzt sein Aber. Und verstehen Sie, das ist etwas, wo Daniel uns unendlich Mut macht und sagt, jetzt wo ihr merkt, ihr seid so Fremde, verkriecht euch nicht. Seid da. Nicht als Besserwisser und Alleswisser und von oben runter hochmütig guckend, aber seid da als Salz der Erde, als Licht der Welt und zeichnet eure Spur. Und wenn es der Speiseplan in der Ausländerakademie ist, dann ist halt der Speiseplan in der Ausländerakademie. Er macht uns Mut. Ich darf, kann, muss mein geistliches Leben profiliert leben. Ich muss mich nicht verstecken. Ja, manches Mal leiste ich mir solche Dienste wie hier heute Abend. Manches Mal auch sogar mit dem Zug, obwohl ich kein Zugfan bin, muss ich zugeben, weil ich nie weiß, kommt er an. Aber auf jeden Fall habe ich eine von diesen Zugfahrten gehabt. Und so Zugfahrten, die sind unglaublich hilfreich, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein. Und dann saß ich da in meinem Zug und ich schlug meine Bibel auf und legte einfach nur meine Bibel auf diesen kleinen Minitisch, den es da gibt. Das reicht ja schon, dieses Buch reicht schon. Und tatsächlich, Blicke rechts, links, die Plätze blieben eher frei. Und dann kam das, was man früher Schaffner nannte, der Zugbegleiter. Der Zugbegleiter sieht mich, sieht meine Karte, sieht die Bibel und sagt nur einen Satz: Ich auch. Mehr war nicht. Das war die Begegnung des Tages. Das war gut für ihn, richtig? Das war gut für ihn. In dem Moment war er nicht mehr allein. Und das war gut für mich. Mein Zugbegleiter ist Christ. Verstehen Sie, es war ja keine großartige Tat. Es war nur eine aufgeschlagene Bibel. Es war nur eine aufgeschlagene Bibel. Ich fuhr zu einem Vortrag nach Kirchheim. Ich war pünktlich da, überraschenderweise, trotz der A8. Ich dachte, was mache ich denn jetzt noch? Die sind ja noch gar nicht da. Und ich setze mich in das Restaurant mit diesem großen gelben M. Und nachdem ich in diesem Restaurant mit dem großen gelben M da saß und mir einen Kaffee geholt habe, habe ich meine Bibel rausgeholt. Diagonal mir gegenüber sah ich schon, ich bin ins Visier geraten, einer jüngeren Frau. Sie sieht mich mit diesem Buch da sitzen, sie steht auf, kommt auf mich zu und sagt nur einen Satz: Sie lesen. Ich sage, ja, ich lese. Ja, das ist ja was ganz Seltenes heute. Und ich sage, wissen Sie, nicht nur, dass ich lese, sondern das Besondere ist, was ich lese. Das ist nämlich die Bibel. Und dann ist sie weitergegangen. Es war eine kleine Minisache, eine ganz kleine Minisache. Und ich mache Ihnen Mut mit dem Speiseplan aus Daniel 1, zu sagen, ich positioniere mich. Der Heilige Geist, der in Ihnen wohnt, der in mir wohnt, zeigt Ihnen und er zeigt mir, wo das geht. Wo ich jetzt nicht mich verkriechen muss, sondern wo ich sagen kann, das bin übrigens ich, der Christ. Salz der Erde, Licht der Welt. Letzter Gedankengang. Es ist nicht nur so, dass wir das Fremdsein akzeptieren und Christ sind aus Prinzip, als Dissidenten, sondern dass wir profiliert leben dürfen. Und das Dritte ist, das funktioniert. Das funktioniert. Ist das nicht unwahrscheinlich mutmachend in Daniel 1, dass es da so heißt, dass Gott diesen vier Leuten das gelingen lässt? Nein, das ist keine Garantie für alles, das wissen wir auch. Nein, das ist kein Selbstläufer. Und wir werden auch manche blöde Erfahrungen machen, ganz klar. Aber, wenn ich mich so positioniere, wenn ich aus dem Propheten Daniel für mein Leben heute lerne, wenn ich an der einen oder anderen Stelle Salz der Erde, Licht der Welt sein darf und will, dann werde ich in diesem Zusammenhang auch Erfahrungen mit meinem Gott machen. Wir sehen uns ja alle nach Erfahrungen, ja selbstverständlich. Und wir wünschen uns das ja auf einer gewissen Weise und gleichzeitig können wir es uns so schlecht vorstellen. Aber da geschehen Erfahrungen. Da trete ich einen Raum hinein, wo Gott tatsächlich an der einen und anderen Stelle in meinem Alltag, in meinem Leben, seine Erfahrungen mich machen lässt. Der Daniel, dieser aus seiner Heimat weggerissene Teenager, er geht nicht unter. Er geht nicht unter. Er kriegt in der ganzen Fremdheit ein Profil. Und der Mann steht als 85-Jähriger immer noch in gleicher Weise zu seinem Glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ist das nicht mutmachend? Und so kommt von Daniel 1 ein direkter Ansatz an uns in unserer Nachfolge heute. Nimm das Fremdsein wahr und an. Du musst es nicht gutheißen, aber nimm es an. Erkenne es, dass es mit zum christlichen Profil dazugehört. Verstehe und begreife, dass ich tatsächlich mich positionieren darf. Das darf ich. Und in ihrem Hinterkopf schwingt der Speiseplan aus der Ausländerakademie in Babylon mit. Und ich darf erleben, dass der lebendige Gott tatsächlich sich zu diesem Positionieren, zu diesem Hauch von Profil stellt. Und Sie und ich und die nächste Generation und die übernächste Generation nicht untergehen lassen wird. Also keine Angst. Nichts und niemand wird Gemeinde Jesu je besiegen können. Hat uns Jesus garantiert. Und wir dürfen ihn gerade in diesen Zeiten, die uns manchmal gar nicht so schmecken, als real und hilfreich und erfahrbar erkennen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Zum Gebet lade ich Sie ein, aufzustehen. Ach, himmlischer Vater, das ist wunderbar, dass du uns dieses Wort Gottes gegeben hast, dass du uns die Bibel geschenkt hast und dass wir an deinen Worten hängen und von deinen Worten leben. Und wir danken dir immer und immer wieder neu, wenn du uns in unserem geistlichen Leben erreichst durch deine guten Worte. Und jetzt lass auch das, was wir an diesem Abend gehört und aufgenommen haben, aus dem ersten Kapitel des Propheten Daniel, in unseren Herzen, in unserem Geist uns bewegen und ankommen und auf einen guten Boden fallen und Frucht bringen. Schaff du das, dass deine Worte uns helfen, unsere Nachfolge heute zu leben. Bitte ermutige du uns, dieses Profil des Fremdseins als Mensch, der Jesus nachfolgt, anzunehmen. Bitte zeig uns, wie das in unserem Leben sein kann, dass wir Profil zeigen, wie das Daniel getan hat. Und bitte, Herr, schenk das, dass wir ein Stückchen dich erfahren, mitten in unserer Zeit, mitten in unserer Welt. Danke, dass wir mit dir rechnen dürfen. Gelobt seist du, unser Herr und unser Gott. Amen.
Lasst uns singen, du meine Seele, singe die angeschlagenen Verse. Ganz herzlichen Dank, Andreas. Das macht Appetit auf morgen. Morgen Abend geht es mit Daniel 2 weiter, wenn die Zeiten wahnsinnig unübersichtlich werden. Die Opfer, die ihr einwerfen könnt, die geben wir Andreas Schäfer mit für die Arbeit der Lahö. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, am Samstagabend, dem dritten Abend, da laden wir schon auf 18.30 Uhr ein zu einem Vesper und Gemeinschaft vor dem Bibelabend. Wer daran gern teilnehmen möchte, der kann jetzt am Ausgang noch seinen Namen auf eine ausgelegte Liste schreiben oder noch eine Mail ans Pfarramt schreiben oder dort anrufen, sodass wir besser planen können, mit wie vielen Leuten wir rechnen. Der Vortrag beginnt am Samstagabend dann auch um 19.30 Uhr. Ich wünsche euch einen guten Nachhauseweg und darf dich noch bitten um den Segen, und dann gibt's noch ein Nachspiel.
Lade sie ein, aufzustehen. Er aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und er stärke euch in allem guten Werk und Wort. Amen.